Vielleicht jetzt für die einen oder anderen, die hier innen hocken und sich fragen, was ist das für ein Typ, der heute Morgen da vorne steht? Mein Name ist Ruben Sommer, ich bin 23 und komme, wie man wahrscheinlich unschlecht gehört, aus dem Aargau. Leider, ich weiss, Entschuldigung, ich kann es auch nicht ändern. Und ich darf im Rahmen von meinem Studium am Theologischen Seminar St. Chrysona ein Praktikum absolvieren hier in der Gemeinde bis Ende Monat und freue mich sehr, dass ich heute Morgen da sein darf und mit euch Gottesdienst feiern darf. Auch allen Leuten im Livestream herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit uns heute Morgen hier dabei sind. Wir befinden uns im Moment in einer Predigtserie über den Kolosserbrief. Der Kolosserbrief ist abgefasst worden vom Apostel Paulus und richtet sich an Christen in Kolossä. Und die Christen in Kolossä, die befinden sich in einer schwierigen Situation. Ihr Glaube wird bedrängt. Sie leiden unter Irrlehr, werden konfrontiert mit substanziell anderen Glaubensbildern, mit anderen Weltanschauungen. Und in dieser Not schreibt der Paulus ihnen einen Brief. Und wer letzte Woche schon da war, der kennt das Bänkli da schon. Und der Paul hat uns das Bänkli eingeführt und hat uns erzählt von einer Begegnung, die er hatte auf diesem Bänkli. Das Bänkli, wo er einen Mann getroffen hat, befindet sich im Burstelpark oder Postelpark, wie das bei euch ja heisst. Und dort hat er einen Mann getroffen, der ihm erzählt hat, dass Jesus ein Alien war. Und im ersten Moment finden wir das vielleicht ein bisschen amüsant oder lustig. Aber der hat das voll ernst gemeint. Und der hat das wahrscheinlich mit einer Ernsthaftigkeit gesagt, dass wenn man ihn würde fragen, glaubst du an Jesus Christus? Er wahrscheinlich ja gesagt hat. Und auch ich, wenn man mir die Frage würde stellen, glaubst du an Jesus Christus? Auch ich würde ja sagen. Jetzt ich und der Mann, wir hocken aber nicht zusammen auf diesem Bänkli und diskutieren darüber, ob Jesus Christus braune oder blonde Haare hatte oder ob er einen Bart getragen hat oder nicht, sondern würden wir ihn dann weiterfragen, ja, was denkst du denn, wer Jesus Christus war? Würde er vermutlich sagen, eine Kreatur aus einer anderen Dimension oder aus einer unentdeckten Galaxis? Und würde man mich fragen, was denkst du, wer Jesus Christus war? Dann würde ich sagen, Jesus Christus war Gottes Sohn. Gott in menschlicher Gestalt auf dieser Erde. Und in dieser Frage zeigt sich, dass wir, obwohl wir beide vielleicht würden sagen, dass wir an Jesus Christus glauben, ein substanziell anderes Glaubensbild haben davon, wer Jesus Christus eigentlich ist. Und auch wenn wir vielleicht im ersten Moment, wenn wir so etwas hören, sagt uns jemand, Jesus Christus ist ein Alien, wahrscheinlich schmunzeln, frage ich mich doch, woher nehmen wir uns denn eigentlich das Recht, können zu sagen, besser zu wissen, wer Jesus Christus ist als der Mann? Wieso können wir automatisch sagen, wir haben Recht und er ist im Unrecht? Schliesslich haben wir ihn beide nicht persönlich kennt. Und Antworten auf diese Frage, wer ist Jesus und wie können wir sagen, wer Jesus eigentlich ist, finden wir im heutigen Predigtext, den wir miteinander anschauen. Im Epheserbrief, ein anderer Brief, den der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, in Epheser 6,16, schreibt der Paulus davon, dass unser Glaube ist wie ein Schild, wo uns schützt vor allen Brandpfeilen, wo das Böse oder der Böse auf uns abschießt. Und ich möchte euch heute Morgen das Bild, das Paulus dort braucht für den Epheser, für den Glauben, mitgeben, das Glaubensschild, weil das genau das Anliegen ist von Paulus, uns zu lehren, dass wenn wir in unserem Leben uns manchmal auf so einem Bänkli befinden und dort konfrontiert werden mit substanziell anderen Glaubensbildern, mit anderen Weltanschauungen, dass dort unser Glaube, wenn er stark ist und wenn wir in den investieren, kann es Schild sein, das uns davor bewahrt, dass wir durch das beeinflusst werden. Und das Bild von diesem Schild finde ich mega cool, muss man aber ein bisschen genauer anschauen, dass es seine volle Wucht kann entfalten. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Schildern. Und wenn der Paulus sagt, unser Glaube ist wie ein Schild, dann meint er nicht das Rundschild von einem antiken griechischen Soldat. Der Paulus, obwohl er in Tarsus, in der heutigen Türkei, geboren worden ist, ist in Jerusalem aufgewachsen. In Jerusalem hat er seine Kindheit, seine Jugendzeit verbracht, ist gross geworden. Und zu der Zeit, als er in Jerusalem aufgewachsen ist, ist Jerusalem unter römischer Repression gestanden. Also die Römer haben geherrscht dort. Und die Soldaten, die Paulus jeden Tag gesehen hat, das waren nicht griechische Soldaten. sondern Legionär, römische Legionär. Und Militärhistoriker sind sich bis heute einig, dass eines der ausschlaggebendsten Gründe, wieso das römisch militärisch, dass Rom militärisch so erfolgreich war, ist, die Erfindung von dem rechteckigen Schild war, wo ihnen zu vielen militärischen Erfolg verholfen hat. Und ganz ehrlich, dieser Schild ist für mich jetzt nicht wahnsinnig vertrauenserregend, dass mich der tatsächlich vor jedem Pfeil beschützt, wo der Böse auf mich abschießt. Aber ganz ein anderes Bild habe ich da, wo ich mich wirklich ganz hinter diesem Schild kann verbergen kann, wenn so ein Pfeilhagel kommt und nicht muss Angst haben, getroffen zu werden. Unser Glaube kann uns also ein starkes Schild sein, das uns hilft und uns schützt. Und das ist auch ganz wichtig, weil an der Frage, wer ist Jesus Christus eigentlich gewesen, hängt sehr viel. An dem hängt die Frucht vom Evangelium. Auch das hat uns der Paul, ähnlich grosser Redner, hat uns das schon gesagt. Wenn wir ein falsches Bild haben davon, wer Jesus Christus ist, dann wankt unser Glaube, die Liebe erkaltet und wir verlieren unsere Hoffnung. Und darum ist Paulus auch so wichtig, dass er wirklich sagt, hey, schaut auf das, was ihr glaubt, auf das Bild, das ihr habt. Er schreibt in Kolosser 2,4, ich sage euch das, damit euch niemand betrügt mit verführerischen Reden. Und der Betrug ist ja etwas, du hast etwas und dann nachher hast du es nicht mehr, wenn du betrogen wirst. Also du hast 1'000 Franken, wirst um die 1'000 Franken betrogen und dann hast du sie nicht mehr. Also du verlierst durch den Betrug etwas, was du vorher gehabt hast und jetzt nicht mehr hast. Und darum ist St. Paulus mega wichtig, dass er uns in diesem Abschnitt Know-how mitgibt, wie wir eben unseren Glauben können stärken und vor Betrug schützen. Darum sage ich euch auch, oder darum höre ich auch, seit dem Tag, wo wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, damit ihr seinen Willen in vollem Umfang könnt erkennen. Schreibt Paulus in Kolosser 1,9. Und ich finde es mega spannend, wie der Paulus hier anfängt mit diesem Vers. Das Erste, was er macht, ist, er sagt, seit ich davon gehört habe, dass ihr in eurem Glauben so angefochten seid, höre ich nicht auf, für euch zu beten. Das ist das Erste, was der Paulus den Leuten in Kolosser sagt. Ich habe es gehört und ich höre nicht auf, beten dafür. Der Paulus weiss, Gebet hat mega Kraft. Gebet füreinander einstehen im Gebet. Die Frucht vom Evangelium, Glaube, Liebe, Hoffnung, das alles wird stark im Gebet. In der Fürbitte, füreinander. Und darum möchte ich euch heute Morgen als allererstes herausfordern. Nehmt euch einen kurzen Moment Zeit, geht in euch und fragt den Heiligen Geist, Heiliger Geist, gib mir 2 Leute aus dieser Gemeinde, die ich nächste Woche mitnehmen kann in meine Gebetszeit. Lasst uns das, was der Paulus macht, auch machen. Füreinander einstehen und beten. Weil durch das Gebet wird unser Glaube stark, unsere Liebe füreinander blüht auf und wir bekommen neue Hoffnung. Nimm dir kurz Zeit, denk an 2 Leute und nimm die mit in deine Gebetszeit nächste Woche. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist die nötige Weisheit und Einsicht schenkt, damit ihr seinen Willen in vollem Umfang könnt erkennen könnt, schreibt der Paulus im zweiten Teil von diesem Vers. Und als ich es das erste Mal gelesen habe, habe ich mir so gedacht, ja, also wieso schreibt denn der Paulus nicht einfach konkret dafür, dass der Glaube der Christen in Kolossäten gestärkt werden, dass sie nicht um ihn betrogen werden? Weil das ist ja eigentlich der ganze Sinn von diesem Brief, oder? Wären sie ja nicht wirklich substanziell angefochten von diesem Glauben, dann hätte er ja gar nicht müssen, oder vor Angst vor dem Betrug, dann hätte er ja nicht müssen schreiben. Wenn wir den Paulus verstehen wollen, seine Theologie, wie er gedacht hat, dann müssen wir uns auch immer bewusst sein, was für Wurzeln das der Paulus hat. Bevor der Paulus ist Apostel wurde, oder zum Apostel berufen worden ist, ist er Pharisäer gsi, Schriftgelehrter. Nach Apostelgeschichte ist er gelehrt worden von einem der bedeutendsten Lehrer in Israel, von Gamaliel. Und diesen Gedanken, das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir irgendetwas von Paulus lesen. Weil auch der Paulus hat irgendwann ein theologisches Fundament gehabt. Und was denkt ihr, was war das theologische Fundament von Paulus? Auf was hat er aufgebaut als Schriftgelehrter? Das Alte Testament. Das Alte Testament war Paulus seine theologische Grundlage. Er hat die Tora hervorragend kennt. Er hat alle Schriftbücher studiert, die Weisheitsbücher. Er hat alle Propheten kennt. Und dort hat er sich sein theologisches Fundament erarbeitet. Und das ist ganz wichtig, wenn wir Texte von Paulus lesen, wenn wir Briefe von ihm lesen, wenn er uns etwas lehrt, dann macht er das nicht, weil er ein besonders innovativer Theologe ist, der immer wieder neue Erkenntnisse über irgendetwas hatte, wo keine Basis hatte, sondern eben genau, weil er eine Basis hatte, ein theologisches Fundament, das er darauf aufbauen konnte, kommt seine theologische Schlagkraft so wahnsinnig tiefschürfend daher. Der Paulus selber hat ein Fundament gehabt und auf das hat er aufgebaut. Und ich bin überzeugt, dass er auch, als er diesen Abschnitt geschrieben hat, das Alte Testament vor Augen gehabt hat. Wir werden am Schluss dieser Predigt schließen mit dem Psalm 1. Psalm 1 ist ein Weisheitspsalm und ich bin überzeugt, dass, wo der Paulus den Textabschnitt hier geschrieben hat, dass er diesen Psalm vor Augen gehabt hat und auf dem aufgebaut hat. Weil auch wenn man es vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, betet der Paulus in diesem Abschnitt sehr wohl für einen Glauben, nämlich für einen Glaubensprozess. Und der Glaubensprozess, den der Paulus darüber redet, umfasst vier Schritte. Weisheit, Einsicht, Gottes Willen und Erkenntnis. Und in den nächsten paar Minuten wollte ich euch ein bisschen tiefer reinnehmen. Was meint der Paulus mit diesen vier Begriffen? Mit dem Glaubensprozess? Die antiken heidnischen Philosophen haben eine Weltvorstellung von Einsicht, dass der Mensch allein durch Verstandeskraft fähig ist, das Geheimnis dieser Welt zu erkennen, Einsicht zu bekommen in sie und nur durch die eigene Reflexion zu beobachten, wie die Welt funktioniert und aus dem heraus abzuleiten, wie man ein sinnvolles Leben führt. Also am Anfang von ihrer Erkenntnis, von ihrer Einsicht steht der menschliche Verstand. Und in sehr starkem Kontrast zu dem steht die jüdische Philosophie. Die jüdische Philosophie sagt nämlich, der Verstand kann vieles, aber es braucht am Anfang jemanden, der die Geheimnisse dieser Welt offenbart. Und nur der, der die Welt geschaffen hat, der die Idee gehabt hat für die Geheimnisse, die die Welt darauf basiert, so wie sie funktioniert, nur der kann die Einsicht schenken. Der Mensch selber kann durch eigene Verstandeskraft nicht verstehen, wie die Welt funktioniert. Wir sehen also, die Juden und die antiken griechischen Philosophen, die haben ein substanziell anderes Weltbild gehabt, ein anderes Verständnis. Und interessant finde ich, dass die Bibel beide Wege kennt. Und auch nebeneinander stehen. Aber sie sagt ganz klar, nur ein Weg bringt auch tatsächlich Frucht. Die Juden haben also gesagt, am Anfang braucht es eine göttliche Offenbarung. Wir brauchen Einsicht in die Geheimnisse der Welt und Gott muss die uns offenbaren. Erst dann sind wir fähig, in diesem Rahmen der Offenbarung die Welt zu beobachten und zu verstehen, wie das alles funktioniert. Und dieser Prozess, der ist für die Juden Weisheit. Das ist der zweite Schritt, den Paulus sagt. Es ist ein nachhaltiger Glaubensprozess, der zuerst Einsicht braucht und dann braucht es Weisheit. Und Weisheit bedeutet für die Juden nichts anderes als Tugend, ein vertieftes Verständnis von den göttlichen Ideen zu entwickeln, die das Leben lenken. Also die Idee dahinter, wie alles geschaffen ist und warum alles so funktioniert, wie es funktioniert. Und aus dem heraus, wenn wir ein tieferes Verständnis entwickeln, wenn wir also in der Weisheit darüber wachsen, wie alles auf dieser Welt funktioniert, erkennen wir automatisch auch, wie es Gott hat wollen. Also erkennen wir sein Willen. Weil wir verstehen, warum dass er alles so gemacht hat, wie es ist. Und das führt uns wiederum in Erkenntnis darüber, wie Gott funktioniert, wie er denkt, warum er so handelt, wie er handelt. Und wir rutschen näher, weil wir ihn besser kennen. Habe ich das hier noch einmal so versucht zusammenzufassen? Während Philosophen auf menschliche Vernunft setzen, wenn es um die Erkundung der Welt geht, setzen die Juden ihren Fokus auf die Offenbarung Gottes. Und aus dem heraus fragen sie ganz viel praktischer, Wie ist das mit dieser Beziehung zwischen Mensch und Gott? Beide Herangehensweisen sind grundsätzlich möglich, aber nur eine davon trägt Frucht. Und wahre Weisheit besteht eben nicht nur aus intellektuellem Wissen, sondern endet eigentlich mit einer tieferen Erkenntnis und der Beziehung zu Gott. Und nur das kann zu einem sinnvollen Leben führen, nur das trägt letztendlich Frucht. Und der Begriff Erkennen, Erkenntnis, ist ganz, ganz zentral und sehr wichtig. Und für das gehen wir kurz in den griechischen Urtext. Und dort braucht der Paulus das Wort Ginosko. Ginosko heisst erkennen oder erkennen. Und im Griechischen gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen rein intellektuellen Wissen über etwas und eben Ginosko, der Erkenntnis von etwas. Ginosko beschreibt nicht die Art von Wissen, die dazu beiträgt, rein intellektuell Wissen über etwas anzuhäufen, wie zum Beispiel, dass ich Kenntnis habe von der Mathematik und darum weiss, dass 2 plus 2 4 ergibt. Sondern Ginosko beschreibt die Art von Wissen, wie zum Beispiel, dass ich meine Mutter kenne und darum weiss, was für Blumen das sie gerne hat. Oder dass ich meinen Vater kenne und darum weiss, dass, auch wenn er es wahrscheinlich nie würde zugeben, es schätzt, dass man immer Umarmung gibt, wenn er heimkommt. Oder Ginosko, es kann auch umgekehrt sein, ist die Art von Wissen, dass meine Freundin zum Beispiel weiss, dass, auch wenn ich mich manchmal ihr gegenüber total daneben verhalte, sie gleich weiss, dass ich sie liebe. Ginosko ist also nicht in erster Linie ein Akt, um intellektuelles Wissen über Gott anzuhäufen, sondern dient dazu, die Beziehung zu Gott zu vertiefen, mehr über ihn zu wissen, näher an sein Herz zu rutschen. Und dass das noch ein bisschen praktischer wird, ich habe überlegt, was könnte ich für ein Beispiel brauchen? Und ich habe das 5-Lieber-Prinzip entwickelt. Ihr könnt mir dann nach dem Gottesdienst sagen, ob das ein gutes Branding ist für das Prinzip oder nicht. Was steht auf dem 5-Lieber? Genau, Dominus providebit. Das heisst, Gott wird versorgen oder Gott versorgt. Und es ist doch so etwas, wo wir sicher alle gemeinsam haben, sind Alltagssorgen. Sorgen wie zum Beispiel, reicht das Geld am Ende des Monats wirklich für alles? Gerade ich als Student kenne die Sorge sehr gut. Oder soll ich jetzt heute wirklich noch einen Besuch bei den Eltern machen oder nicht? Oder soll ich jetzt heute noch zum Coiffeur gehen? Habe ich noch genug Zeit? Ich weiß nicht, wenn ich Feuer oben habe und so, ein bisschen stressig, bevor ich daheim bin. Oder soll ich mir jetzt wirklich einen neuen Anzug kaufen? Oder soll ich nicht einfach nochmal den tragen von der Konfo, der schon seit 10 Jahren im Schrank steht? Ist es nötig? Die kleinen Alltagssorgen halt. Und jetzt bleiben wir einfach mal stehen. In dem, wo wir uns gerade drin befinden, in diesen Sorgen, wo wir irgendwie nicht weiterkommen und es belastet uns eigentlich und wir finden es voll blöd und es nervt uns und fragen einfach mal, Gott, wie siehst du das? Heiliger Geist, gib mir mal Einsicht in deine Perspektive, auf meine Situation, wo ich jetzt gerade drin stehe. Wie siehst du das? Und dann schenkt uns Gott Einsicht. Er offenbart uns etwas Neues, gibt uns Einblick in seine Perspektive. Und sagt uns dann zum Beispiel, wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihm davon essen und trinken und sein Teil nehmen davon und fröhlich sein bei seinen Mühen, die er jeden Tag hat, dann ist das eine Gottesgabe. Aha, jetzt fange ich an, etwas Neues zu realisieren. Ich bekomme Einsicht in eine neue Perspektive. Also hinter der Erfüllung meiner täglichen Bedürfnisse, wie zum Beispiel, dass ich jeden Tag etwas zu essen auf dem Tisch habe, steht nicht mein Effort, den ich jeden Tag leiste, sondern verbirgt sich eigentlich Gott, wo mir das gibt. Weil es ist eine Gottesgabe. Und wenn ich jetzt mal gecheckt habe, hey, in der Erfüllung meiner täglichen Bedürfnisse steckt mehr, als ich bis jetzt gedacht habe, dann bin ich fähig, mich in das hinein zu vertiefen und meinen Blick aufzutun und zu lernen und zu reifen in diesem Prozess. Und das ist dann eben Weisheit. Und dann haben wir wieder Gott, der uns lehrt. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleider für euren Körper braucht. Wer von euch kann durch das, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch schon nur um eine Stunde verlängern? Und ich fange langsam an zu checken, ich lerne etwas Neues. Ich merke, hey, eigentlich ist es völlig unsinnig, dass ich mir über die Sachen immer Sorgen mache, weil nur, weil ich mir Sorgen mache darüber, erfüllt sich das nicht magisch. Meine Sorgen tragen nichts dazu bei, dass meine täglichen Bedürfnisse erfüllt werden, sondern da ist einer, der hinter dem steht und dafür sorgt, dass das da ist, was ich brauche. Und dann sehe ich aus dem aus Gottes Willen. Weil er sagt nämlich, mach dir keine Sorgen und frag nicht, was soll ich essen oder was soll ich trinken, was soll ich anlegen. Weil um diese Sachen geht es bei denen, die Gott nicht kennen. Aber dein Vater im Himmel, der weiss, was du alles brauchst. Und ich merke, hey, Gottes Wille ist es, mich zu versorgen. Er möchte zu mir schauen. Er möchte, dass ich ihm die Sorgen abgeben kann, damit ich frei werde und mehr Raum bekomme für andere Sachen. Weil es reicht ja schon, dass ich mir jeden Tag um die gleichen Sachen Sorgen machen muss. Und aus dem heraus wächst meine Erkenntnis. Ich rutsche näher zu Gott, meine Beziehung zu ihm wird vertieft. Und dann können wir vielleicht mit dem David zusammen den Psalm 23 lesen und verstehen ein bisschen mehr, was er meint, wenn er sagt, du lässt mich ein und deckst mir den Tisch sogar vor den Augen von meinen Feinden, sogar dort noch versorgst du mich. Du saugst mein Haupt mit Öl ein, um mich zu ehren, und du füllst mir meinen Becher jeden Tag bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich mein Leben lang begleiten und ich darf immer in deinem Haus bleiben. Meine Erkenntnis, Gott ist gut. Und interessanterweise wächst mit dem aus Wissen. Und wir können die Frage beantworten oder einen Teil von der Frage beantworten, die ich anfangs von dieser Predigt gestellt habe. Wie können wir wissen, wer Jesus Christus eigentlich ist? Jetzt können wir sagen, er ist mein Versorger. Es ist sein Wille, mich zu versorgen, und darum wird er zu meinem persönlichen Versorger. Und er schaut, dass ich das habe, was ich brauche. Wir können einen Teil dieser Frage beantworten. Und der Prozess, den uns Paulus hier lehrt, der Glaubensprozess, er sagt über den in Kolosser 1,10, wenn wir das konsequent auf jeden von unseren Lebensbereichen anwenden, diesen Prozess, dann können wir ein Leben führen, wo Gott dadurch geehrt wird und wo ihm in jeder Hinsicht gefällt. Wir werden im Stand sein, fähig sein, immer das zu tun, was gut und richtig ist, sodass unser Leben sichtbare Frucht wird tragen und wir werden Gott immer besser kennenlernen. Wow. Also eigentlich könnten wir ein perfektes Leben führen. Und zugeben, das kann einem auch ein bisschen unter Druck setzen, wenn man das jetzt so liest und denkt, oh, da habe ich noch ganz viel Arbeit vor mir. Wo muss ich jetzt Gott noch wie kennenlernen und noch mehr über ihn wissen, dass ich dann fähig bin und so weiter. Aber ich finde es mega cool für die, die vielleicht den Abschnitt von der Predigt heute, Kolosser 1,9-14, gelesen haben, wie der Paulus da schreibt. Die, die es aufmerksam gelesen haben, denen ist es vielleicht auch aufgefallen. Er schreibt nämlich, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um sie Willen in vollem Umfang zu erkennen. Also was der Paulus uns da sagt, ist eigentlich nichts anderes als, wir müssen nicht alles wissen, aber wir werden Gott trotzdem so gut wie nur irgendwie möglich kennen. Und die Frage, die wir uns wirklich stellen sollten, immer wieder in unserem Glaubensleben, ist nicht, was kann ich alles wissen? Wo muss ich noch etwas wissen über Gott? Sondern ganz praktisch immer wieder das Gebet. Heiliger Geist, wo ist im Moment, in meiner Situation, in meinem aktuellen Umfeld, wo kann ich dazu lernen? Wo kann ich etwas Neues über dich lernen, damit mein Glaube jetzt gerade in meiner Situation gestärkt wird? Weil der Schlüssel zu einem starken Glauben liegt in dem, dass wir Gott erkennen, weil wir so näher an sein Herz rutschen, mehr über ihn wissen und unsere Beziehung vertieft wird. Und wenn wir Gott immer besser lernen kennen, dann fangen wir mit der Zeit auch an, zu lernen, wie er tönt. Wir können seine Stimme erkennen. In Johannes 10,27 sagt Jesus, meine Schafe, die hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und in Vers 5 sagt er, einem Fremden aber, dem würde sie nie folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Also, wenn wir unsere intime Beziehung zu Jesus immer wieder vertiefen und ihn näher kennenlernen und seine Stimme lernen kennen, wo uns dann sagt, wie er denkt oder wie er handelt, wie er liebt, was er vielleicht auch hasst oder in Zornig macht und was sein Willen ist, dann können wir seine Stimme lernen unterscheiden von dem, was Fremde zu uns sagen. Und dann kann es sein, dass du vielleicht irgendeinmal in deinem Leben wieder mal auf dem Bänkli hockst, vielleicht ein paar Sonnenstrahlen geniessest. Und letzte Woche in der Predigt von Paul haben wir einen liberalen Theologen kennengelernt aus den USA, den Reverend Dr. J. Caleb Lyons. Und vielleicht sind er zufällig gerade in der gleichen Stadt und er setzt sich auf das Bänkli dazu. Und ihr fängt an zu reden über den Glauben, über Gott, Jesus. Und dann sagt er plötzlich zu dir, hey, hast du eigentlich gewusst? Die Auferstehung, die ist eigentlich gar nie wirklich passiert. Jesus ist nicht auferstanden. Die Geschichte muss man eigentlich als Gleichnis verstehen. Die Apostel und die Kirchenväter, die früheren, die haben das nicht verstanden. Die sind zu fest im Jesus-Film gewesen. Was nach dem Tod kommt, das können wir eigentlich gar nicht so genau wissen. Und jetzt im ersten Moment denkst du dir, wow, was sagt er zu mir? Aber jetzt ist ganz wichtig, anstatt wegzuhören, jetzt müsst ihr ganz genau zuhören, was er zu euch sagt. Weil nur in dem, dass wir hinhören, was an uns hintritt, vielleicht was für eine andere Glaubensansicht oder Weltanschauung, nur dann können wir auch unterscheiden, ob in dem Sinne Jesus ist, ob das seine Stimme ist, die wir hören, oder ob das die Stimme von einem Fremden ist. Und darum, weil ich gerne möchte hören, lasse ich ihm zu und merke, das ist nicht die Stimme von Jesus, die ich hier höre. Weil Jesus sagt mir in Johannes 25, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann kann ich ganz getrost kann ich ihm sagen, Caleb, danke vielmals für das nette Gespräch. Das ist die Stimme von einem Fremden, der mir durch seine Worte an mich herantritt. Ich kann aufstehen, ich kann ihm Danke sagen für ein interessantes Gespräch und darf weitergehen. Was ich euch damit sagen will, ist, ihr müsst keine Angst haben vor Konfrontation mit anderen Weltanschauungen, vielleicht auch anderen Glauben oder substanziell anderen Glaubensbildern. Weil je näher dass ihr an Gottes Herz seid, je besser ihr ihn kennt, desto mehr ist euer Glaube eben ein Schild, das euch schützt vor dem, wo euer Glaube stark wird durch die Beziehung zu Jesus. Und Gott will, dass du ihn besser kennenlernst. Gott kennenlernen ist das, was deinen Glauben festigt. Und ein Gedanke, der mich sehr berührt hat in der Predigtvorbereitung, war, wo ich mir mal überlegt habe, Jesus hätte ja eigentlich als alles Mögliche können auf die Erde kommen. Er hätte können als König auf die Erde kommen. Dann wäre er vielleicht sogar König geworden in Judäa. Und hat dann gerade mal können seine Gesetze, also die göttlichen Gesetze, einfach an erste Stelle setzen und sagen, so wird es gemacht, das ist die göttliche Ordnung, also kann das halt, ist sowieso super und hat sich nicht überall müssen rechtfertigen, wieso er jetzt predigt, was er predigt. Oder er hat können als Kriegsherr auf die Erde kommen und hat dann schon mal alle Juden im Sack gehabt, weil die haben sowieso erwartet, dass Jesus als Kriegsherr kommt, der sie befreit von den Römern. Aber Gott entscheidet sich dazu, in Jesus Christus als Lehrer auf die Erde zu kommen. Gott kommt auf die Erde und begegnet den Menschen in ihrem Alltag. Er unterweist sie. Er lehrt ihnen, wie sie ein sinnvolles Leben führen können. Er zeigt ihnen, wie man an Gott glauben kann. Er weiht sie ein in die Geheimnisse dieser Welt. Das ist seine Mission. Ich meine, rein technisch gesehen, hat es doch vielleicht schon gelangt, wenn Jesus einfach auf die Erde gekommen wäre und am Kreuz gestorben wäre für die Schuld der Menschen. Vielleicht hat das technisch gesehen gelangt. Aber Jesus entscheidet sich nicht dazu, auf dieser Erde zu sein und sich zu verstecken, bis er dann ans Kreuz geht, sondern er nutzt ganz aktiv die Zeit, die er hier auf der Erde hat, um mit den Menschen Beziehung zu leben und sie zu lehren. Und ich glaube, das sagt doch einiges aus über den Charakter von Gott. Und darum werde ich dich heute Morgen ermutigen. Mach dich neu auf, Gott zu entdecken in deinem persönlichen Leben und nimm ihn als deinen persönlichen Lehrer an. Frag ihn immer wieder neu, Herr, wo kann ich etwas Neues lernen von dir? Wo kann ich dich noch besser kennenlernen? Und vertief deine Beziehung. Vielleicht in dem, dass du sagst, ich komme konsequent jeden Sonntag hier hin und vertiefe mich mal so richtig in Kolosserbrief und schaue, wo ist da etwas Neues, was ich lernen für mein Leben. Oder in dem, dass du sagst, du willst die Bibel wirklich mal nehmen als intimes Tagebuch von Gott. Hey, meine Bibel ist so ein intimes Buch eigentlich. Wir lernen dort so viel über das Wesen von Gott. Wir lernen in diesem Buch, was Gott zornig macht, was ihn traurig macht, was ihn freut, was ihn glücklich macht, für was sein Herz brennt, was die Idee hinter all dem da ist, was seine Idee für dein Leben ist, persönlich. Und er lässt dich ein, ihn besser kennenzulernen. Nutz das. Ich möchte schließen mit Psalm 1. Wie schon gesagt, der Paulus, der war Schriftgelehrter. Sein Fundament war das Alte Testament. Und das Alte Testament war der Ort, wo er Gott hat kennen und lieben gelernt. Im Alten Testament ist seine Beziehung zu Gott stark geworden. Und all das, was er gewusst hat, oder auch das, was er lehrt über Gott und über Jesus, hat er nicht allein erfahren durch die persönliche Begegnung mit Jesus, die ihn zum Apostel berufen hat, sondern im Alten Testament hat er Gott kennen und lieben gelernt. Und ich bin mir sicher, dass er an Psalm 1 gedacht hat, als er diesen Abschnitt geschrieben hat. Der Psalmist im Psalm 1 sagt nämlich, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat lässt von Menschen, die sich nicht für Gott interessieren und die nicht von ihm lernen wollen. Weil diese Menschen haben keine echte Weisheit. Glücklich kann sich der Mensch schätzen, der von Gott lernen will, in Weisheit wachsen und über seine Worte nachdenkt, Tag und Nacht. Weil dem sein Leben ist wie ein Baum, der reife Frucht trägt, seine Blätter nie verliert, weil er tief verwurzelt ist und nahe an den Quellen wachsen kann. Und ich lade euch ein, jetzt Psalm 1, 1 bis 3 auf euch zu wirken. Wir werden euch das vorlesen und wir werden anschließend auch noch ein kurzes Instrumentalstück haben, wo ihr das noch einmal sacken dürft. Und vielleicht jetzt auch einfach gerade auf Gottes Stimme hören. Wo kannst du etwas rauspicken für die nächste Woche, für dein Glaubensleben? Macht doch die Augen zu dazu. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Freude hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl.